Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass und ich habe heute die wunderbare Ehre, Michael Bollenbacher bei mir begrüßen zu dürfen. Der Sportjournalist und Speaker ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Michael.
Agi, grüß dich. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt und ich fand mega spannend zu hören, was du so treibst, von deiner Arbeit zu hören. Du bist ja aktuell auch unterwegs. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wer du eigentlich bist und was du aktuell gerade machst.
Ja, wie gesagt, Michael Bollenbacher, bin 36 Jahre alt. Inzwischen bin Sportjournalist, aktuell in Köln im Einsatz seit der kompletten WM. Also seit, ich glaube, 30 Nächte bin ich jetzt tatsächlich schon in Köln im Hotel. Bin froh, dann auch bald mal wieder in Stuttgart zu sein, ja, so in der normalen Behausung. Aber mache hier eben einen Film über die EM mit einem Kollegen zusammen. Und das dauert natürlich, bis zum Ende sind wir da dabei und macht den für die ARD. Also wir haben dann so einen 30-minütigen Film im Fernsehen, einen 45-minütigen Film dann noch mit dem Finale für die Mediathek. Und es ist eine Menge Holz. Ja, und zieht sich jetzt schon seit 4 Wochen. Aber trotzdem finde ich, geht die Zeit mit der EM eigentlich gut rum und es macht auf jeden Fall Spaß mit netten Kollegen, mit dir eigentlich auch coolen Spielen bisher und einer guten Stimmung im Land.
Voll gut, da werden wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber du weißt ja Bescheid, bevor es hier richtig losgeht, musst du, wie alle anderen auch, erstmal durch den Agomat. Bist du bereit für den Agomat?
Yes.
Alles klar.
Agomat.
Agomat sollte dir bekannt sein, entweder oder fragen, nicht lange nachdenken, ich starte direkt mal rein. Messi oder Ronaldo?
Ronaldo.
Bundesliga oder Premier League?
Premier League.
Bier oder Wein?
Bier.
Offensivfußball oder Defensivfußball?
Offensivfußball.
Live im Stadion oder zu Hause vorm Fernsehen?
Live im Stadion, wenn man nicht arbeitet.
Champions League Finale oder WM-Teilnahme?
WM-Teilnahme.
Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Das Ei natürlich.
Okay. VRR, gut oder schlecht für den Fußball?
Eigentlich gut, aber zu viel schlechte Entscheidung.
Okay. Freistoßtor oder Dribbeltor?
Freistoßtor.
Klopp oder Guardiola?
Klopp.
Fankurve oder VIP-Lounge?
Klar, Fankurve.
Und wir kommen zu den letzten zwei. Haaland oder Mbappé?
Mbappé.
Und natürlich die wichtigste Frage für alle Amateurfußballer. Malle oder Ibiza?
Ich war noch nie auf Ibiza, deswegen nehme ich Malle.
Okay, alles klar. Du hast dich 1A geschlagen. Michael, schön, dass du da bist. Ich starte obligatorisch auch immer mit der klassischen Frage, was ist eigentlich Fußball für dich?
Fußball ist, finde ich, viel Emotion, Leidenschaft, einfach ein Spiel, was einfach aussieht erstmal, ne, mit irgendwie 22 Mann einem Ball, aber das doch immer wieder aufs Neue für mich faszinierend ist und einfach am meisten Spaß macht, mitzuerleben, anzuschauen, vor Ort zu sein und eben auch die Emotionen sowohl auf dem Platz als auch daneben mitzukriegen. So, das finde ich eigentlich ja das Schöne am Fußball, dass es eben nicht langweilig wird, für mich zumindest.
Ja, für mich auch nicht. Ich erlebe mich jetzt gerade auch wieder. Ich bin komplett im Film, also das darf man niemandem erzählen. Was ist dann Amateurfußball für dich? Hast du auch einen Bezug dazu oder was verbindest du mit Amateurfußball?
Ja, auf jeden Fall. Klar, es ist immer so dieses Basisding, ne, mit Bier und Bratwurst irgendwie. Ich habe früher selber gespielt, unten in Südbaden. Zwar dann in der B-Jugend aufgehört, aber immerhin eine ganze Weile. Und es ist schon dieses Gefühl halt, ja, mehr geerdet zu sein, auch mal, wo es dann laut ist am Seitenrand und du jedes Wort noch verstehst, ja, und nicht alles so professionell, wie wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie in irgendwelchen Stadien unterwegs bin und arbeite. Und ich finde auch gut und wichtig, dass es das gibt. Also es ist ja auch dieses große Gemeinschaftsgefühl, was da halt komplett gelebt wird, ne? Also wo man dann halt nach dem Spiel noch zusammenhockt und sich vorher trifft und vielleicht auch mal darüber hinaus das eine oder das andere zusammen macht, mal ein Bierchen trinkt oder sonst was. Finde ich ganz wichtig, dass es gibt.
Ja, auf jeden Fall. Du hast schon ein bisschen angeschnitten. Was ist dann Profifußball für dich?
Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen ist es natürlich toller Fußball teilweise. Wenn man jetzt die EM nimmt, waren ja auch wirklich coole Spiele dabei und auch letzte Bundesliga-Saison, gerade weil ich ja auch irgendwie in Stuttgart viel unterwegs bin, was auch Spaß macht und was auch echt irgendwie attraktiv sein kann, anzuschauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so eine Welt, die sich halt immer mehr professionalisiert, auch außenrum, ne? Also wenn man jetzt beispielsweise, wenn es denn stimmt, Gerassi und den Transfer nimmt, wo immer mehr Geld im Umlauf ist, wenn man von 10 Millionen Handgeld dann hört, wenn das stimmen sollte, ist manchmal auch so ein bisschen ja eine Welt, die sich halt immer mehr ein bisschen abzuheben scheint von der normalen sage ich jetzt mal Fußballwelt, und die Entwicklung ist so ein bisschen bedenklich, wobei ich jetzt zum Beispiel fand, auch wenn das alles irgendwie gut verdienende Fußballer sind, jetzt zum Beispiel bei der Nationalmannschaft das erste Mal wieder das Gefühl hatte, dass es ja irgendwie doch noch normale Jungs sein können, so wie sie sich zumindest jetzt gegeben haben. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, dass sich nicht zu weit entfernt, das Ganze, dieser Profifußball von der normalen Basis. Aber gerade bei der EM, finde ich, hat man jetzt gesehen, sie haben echt wieder einen guten Schritt gemacht, um da die Leute, die normalen Leute, sage ich jetzt halt mal, nicht zu verlieren, sondern sich eher wieder anzunähern. Gerade Nagelsmann ja auch mit seinen Aussagen und seinen Tränen und Emotionen, die ja wirklich irgendwie echt waren und nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde, das war jetzt schon irgendwie anders als jetzt die letzten Jahre.
Das stimmt. Also ich hatte auch ein mega gutes Gefühl bei der EM, so ein totales Gemeinschaftsgefühl. Fand die Worte, die Julian Nagelsmann am Schluss auch gewählt hat, überragend, weil ich finde, das trifft es schon auch irgendwie auf den Punkt. Ich werde das Interview auch in die Shownotes reinmachen, dass ihr auch wisst, von was wir da sprechen. Ja, also die Mannschaft hat sich nahbarer gezeigt, aber mir geht es eher darum, das Gesellschaftliche fand ich war auch total schön zu sehen, einfach, dass verschiedene Kulturen in den Städten sind, dass alle zusammen feiern. Ich habe coole Leute kennengelernt, hatte irgendwie gar keine schlechte Erfahrung, und ich glaube schon auch, dass es so so sein wird wie 2006, dass du zurückdenken wirst und sagen wirst, okay, hey, die Europameisterschaft in Deutschland, das war eine richtig geile Zeit, und ich finde, das ist ein riesengroßer Verdienst von allen und finde ich auch richtig schön. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel über die Europameisterschaft reden, aber... Jetzt haben wir schon angefangen. Du bist ja auch aktiv am Arbeiten bei der Europameisterschaft. Du bist Sportjournalist, du bist vor allem im Fußball tätig. Erzähl doch mal, wie deine letzten Wochen aussahen und was du aktuell gerade machst.
Also aktuell komme ich tatsächlich aus dem Schnitt, also aus dem Schneiderraum sozusagen, wo wir diesen Film fertigen, wo wir, kann man ja sagen, der heißt Der Klang des Fußballs, wo wir so ein bisschen in Vordergrund stellen wollen, was man auch so hört, während dieser 4 Wochen, also seien es irgendwelche Pfostenschüsse, Einschläge von Bällen im Netz oder Fans, die dann eben laut sind, ist eine ganze Menge Arbeit, weil natürlich man irgendwie auf 8 verschiedene Signale bei einem Spiel zugreifen kann, mit verschiedenen Kameraeinstellungen und Musik noch raussuchen und eine Story dahinter bauen. Und ist auch mein erster Film, den ich jetzt irgendwie mache, der irgendwie 30 Minuten geht, und coole Möglichkeit auf jeden Fall für mich und den Kollegen, der vom WDR hier aus Köln kommt. Und ansonsten war ich tatsächlich 3-mal vor Ort, glaube ich, oder 4-mal. Also Spanien, Italien war ich, dann noch bei 2 Deutschlandspielen. Ja, 3 Spiele müssen es gewesen sein. Also zuletzt in Stuttgart und in Dortmund davor gegen Dänemark. Da haben wir ein bisschen was auch für den Film auch gedreht, also mit diesem Saxophonisten da, André Schnurrer, der da jetzt ganz Deutschland irgendwie einnimmt, stimmungsmäßig da eingenommen hat. Genau, da haben wir das gemacht, und dann durfte ich mir dann noch die Spiele angucken, was auf jeden Fall ziemlich cool war. Ansonsten war ich tatsächlich die ganze Zeit mit diesem Film beschäftigt, habe noch 1-2 Stories gemacht, noch 1-2 Zusammenfassungen gemacht, Portugal, Georgien zum Beispiel. Und eine Story über Modric fällt mir jetzt spontan ein, also für die Sportschau, aber ansonsten echt nur diesen Film, weil das halt schon eine ganze Menge einnimmt, aber ist ja auch cool, sagen zu können, hey, da hat man einen Rückblick gemacht, und da soll halt das vorkommen, was von dieser EM hängen bleibt. Ist natürlich knapp in einer halben Stunde, weil es ja doch so viele coole Sachen gab in den letzten 4 Wochen. Aber ja, ich denke, am Ende kriegen wir das ganz gut hin.
Du bist auch dem Fußball sehr verbunden in deiner Arbeit. Jetzt hast du mir, wo wir uns kennengelernt haben, auch gesagt, du warst auch in Katar schon dabei. Du bist auch immer mal wieder im Gespräch mit den Spielern. Hast du jetzt bei der EM auch Interviews direkt geführt mit Spielern oder diesmal auch nur von außen?
Das gar nicht. Also nur von außen. Da sind bei der ARD, waren jetzt, glaube ich, es gibt ja eine Reporterin, die ist quasi nur für die Deutschen zuständig. Die ist da und dann gab es noch, glaube ich, 2 oder 3 Reporter jetzt, also für die Sportschau, die in den Stadien unterwegs waren, ja, und dann verschiedene Spiele besucht haben und Interviews gemacht haben. Also ich glaube gestern ja auch irgendwie Holland, England zum Beispiel, Niederlande, England. Mhm. Aber da ich jetzt mit diesem Film beschäftigt war, habe ich das gar nicht gemacht. In Katar war das schon so. Also da habe ich dann schon Interviews auch gemacht. Diesmal nicht, ist natürlich alles auch ein bisschen kleiner im Vergleich zur WM. Aber das war damals der Fall, diesmal jetzt nicht, genau.
Da muss man mal direkt nachfragen. Also ich erlebe es ganz anders. Was ist für dich so der größte Unterschied zwischen der EM jetzt hier in Deutschland und der WM in Katar?
Ja, ich glaube, erstens mal, dass es ein Land ist, in dem, glaube ich, Menschenrechte mehr zählen als dort, ja, kann man ja, glaube ich, so sagen. Es ist nicht so künstlich. Da fand ich, vor Ort in Katar, fand ich schon alles ziemlich künstlich. Seien es die Glitzerbauten, seien es irgendwie die gespielte Freundlichkeit dann teilweise. Da waren alle nett, kann man gar nichts dagegen sagen, aber ich habe es denen jetzt nicht so abgenommen, ja, dass sie dann tatsächlich so gastfreundlich vielleicht sind. Ja, das war für mich dann so ein bisschen, okay, jetzt ist man mal 4 Wochen, müssen wir jetzt die freundliche Seite zeigen, aber was man halt sonst davon gehört hat und was ja auch belegt ist von diesem Land, ist halt jetzt nicht so positiv. Hier in Deutschland hat man zumindest wieder das Gefühl, es kommen alle gerne her. Ja. Mhm. Was ich positiv sagen kann, dass da vor Ort in Katar trotzdem irgendwie viele Nationen waren, Mexiko, Argentinien und so weiter, da hast du das gar nicht gemerkt, dass das irgendwie, weil es so schlimm gesehen wird, da waren wir, glaube ich, in Deutschland schon diejenigen, die da am meisten drauf gezeigt haben mit dem Finger. Ja. Deswegen kam da ja auch keine Stimmung rüber und es war ja dort vor Ort zwar irgendwie 30 Grad, aber bei euch war es ja damals irgendwie im November, Dezember bei 5 Grad. Schwachsinnsidee. Und es ist halt keine Fußballtradition vorhanden. Also wenn man ehrlich ist, ne, im Vergleich zu Deutschland oder zu anderen europäischen Ländern oder Südamerika oder so. Und das halt in solche Länder zu legen, finde ich schon schwierig, wenn man dann hört, 2034 in die WM, wahrscheinlich in Saudi-Arabien höchstwahrscheinlich, ist halt genauso. Das ist alles so ein bisschen künstlich. Und hier habe ich schon mal wieder das Gefühl gehabt, es ist echte Begeisterung da, es ist echte Freude da. Und die Leute kommen halt gerne her und zeigen wirklich auch, dass sie gerne hier sind und das, den Fußball und die Stadien auch feiern. Ja, also das sind ja auch wirklich Stadien, wo man sagen kann, die gibt's schon lange in der Regel, die werden auch weiter genutzt. Das ist ja da zum Beispiel auch nicht so wirklich der Fall.
Wenn man vielleicht ein paar Zwischengeräusche hört, nicht wundern. Michael ist rasender Reporter, der ist gerade auch draußen unterwegs. Aber ich glaube, man hört dich trotzdem, man hört dich trotzdem gut. Du bist Sportjournalist. Hol uns mal ab, wie kam es eigentlich dazu? Und warum fasziniert dich jetzt also Fußball so? Du könntest ja auch sagen, du kümmerst dich um eine ganz andere Sportart.
War tatsächlich von Kindesbeinen an immer Sport gemacht. Fußball, Tennis, Leichtathletik. Und hab dann, ja, wenn man irgendwie Teenie ist und nicht so richtig weiß, weiß man ja noch nicht so genau, was man da macht. Zumindest war es bei mir damals so in der Schule. Was kann ich? Was habe ich überhaupt Bock? Habe mich da mal beworben auf so ein Sport- und Medienstudium. Das hat dann geklappt in Tübingen und habe da studiert. Und selbst da im Studium war es ja so. Also ich habe jetzt irgendwie Leute, die sind irgendwie Recruiter und einer ist bei der Versicherung und der andere ist bei einer Ballschule. Heißt ja nicht, dass man dann unbedingt was mit Sport und Medien macht. Also gibt auch die andere Seite, aber auch Kollegen, die arbeiten da in dem Bereich. Aber dann, ja, war es glückliche Fügung mit Praktikum und dann irgendwie nochmal ein Praktikum und dann irgendwann sollte ich dann mal was sprechen und Beiträge, einen Beitrag machen und dann, ja, hieß es halt, ey, das machst du eigentlich ganz gut und kannst dich ja dann noch weiterentwickeln und wie sieht's denn aus? Ja, und es war dann doch ein langer Weg, also hab dann noch so ein Volontariat gemacht, eine journalistische Ausbildung aufs Studium dann nochmal drauf, was man eben heutzutage ja quasi braucht und hab dann 2016, nachdem ich da schon ein paar Jahre mitgearbeitet habe, so ein bisschen frei als Student und so weiter beim SWR angefangen und dann länger, ja eben jetzt schon 7 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Und ich sag mal, das Hauptding ist halt Fußball, ne? Also Hauptberichterstattung ist Fußball. Ich mache auch andere Sachen. Also ich mache jetzt auch Paralympics beispielsweise dieses Jahr und man berichtet ja auch mal über andere Dinge. Aber König Fußball ist halt in Deutschland so und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass es so ist. Ja, jetzt letzte Saison beim VfB Stuttgart war ich zum Beispiel schon irgendwie ein Highlight da nah dran, auch an den Fans sein zu können und dann mal da den Erfolg mitzuerleben. Und hat schon extrem Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich möchte es auch nicht missen. Also es ist viel Arbeit am Wochenende, weißt du ja selber. Mhm. Sport findet halt nur mal am Wochenende statt. Aber es ist halt trotzdem irgendwie Hobby zum Beruf. Also das, was wir machen, ist zwar teilweise anstrengend, aber es macht ja auch immer Spaß. Also es ist jetzt wenige Tage, wo ich halt so sage, boah, auf die Scheiße, auf Deutsch gesagt, habe ich gar keinen Bock.
Ja. Du siehst auch coole Orte, lernst coole Leute kennen. Du hast jetzt den VfB angesprochen. Du hast ja da auch ein richtig cooles Projekt, was jetzt natürlich im nächsten Jahr wahrscheinlich noch geiler wird mit den ganzen Auswärtsfahrten. Hol uns mal ab. Was hast du da eigentlich gemacht und wie kam es dazu?
Ja, dein VfB heißt das Format. Wer es nicht kennt, gerne mal reinklicken auf YouTube. Ist ein, glaube ich, unterhaltsames Format, das man sich nach Spielzeiten anschauen kann und auch dazwischen mal, ich weiß gar nicht, die erste Folge ist, glaube ich, Mitgliederversammlung ist ein bisschen trockeneres Thema, macht der Kollege, aber ansonsten sehr,
sehr unterhaltsam, das kann ich auf jeden Fall schon mal.
Und unterhaltsam, ja. Genau. Kam irgendwann mal auf YouTube, dass der SWR gesagt hat, der SWR Sport gesagt hat, wir machen so vier Formate, Kaiserslautern, Mainz, Freiburg und Stuttgart. Und jeweils gibt es zwei Hosts, die da eben vor die Kamera stehen und quasi den Spieltag nacherzählen. So war mal die Idee. Und irgendwann hat sich dann so entwickelt, dass wir halt gesagt haben, hey, wir müssen. Ich meine, es bringt jetzt nichts, das Tor zum achten Mal zu sehen. Wenn unsere Folge montags rauskommt, haben es alle schon geguckt. Wir müssen irgendwie was anderes machen und haben dann gemerkt, es bietet sich echt an, viel mit Fans zu machen, vor Ort zu sein, Fans zu irgendwas zu befragen. Da kommt dann meistens auch ganz gutes Zeug raus aus den Mündern nach dem Spiel oder vorm Spiel. Je nachdem, wie viel da auch konsumiert wurde teilweise. Aber das sind eigentlich die besten Sachen, finde ich, dass man da so ein ja auch eine Verbindung mit den Fans geschlossen hat und dann das auch so als Mix macht aus Informationen, aus Memes halt auch, die man irgendwie raussucht. Machst du ja auch auf deinem Kanal, dass da irgendwelche kleinen Einspieler dann halt gezeigt werden und dann halt als großes Punkt die Fans, genau. Und jetzt hoffe ich, dass wir nächstes Jahr dann halt auch in der Champions League möglichst oft zumindest auswärts dabei sind. Da steht der Plan jetzt noch nicht genau, aber ist natürlich ziemlich geil, mal auswärts auch mitfahren zu können und das so begleiten zu können. Das macht Spaß. Und mittlerweile tatsächlich auch cool, dass die Spieler auch schauen, wie wir wissen. Also weiß jetzt nicht, ob alle, aber teilweise schon.
Okay, cool. Ja, es ist, also wie gesagt, das verlinkt man natürlich auch in den Shownotes. Unbedingt mal reinschauen. Ich habe dann auch öfters reingeguckt, nachdem wir uns kennengelernt haben und es hat richtig Spaß gemacht. Und wie du sagst, es ist nicht nur unterhaltsam, es ist auch sehr informativ. Man kriegt natürlich auch einiges mit. Ist das erste Projekt gewesen, wo du quasi so eine Fußballmannschaft komplett begleitet hast oder so eine Saison komplett begleitet hast oder hast du auch im Vorfeld schon mal intensiver beim Fußball gearbeitet?
Ja, es war schon so, dass ich halt auch im Rahmen vom SWR dann mal bei Freiburg dabei war, beim Trainingslager. Das ist auch schon, keine Ahnung, 4-5 Jahre jetzt her. In Spanien, das war auch ziemlich cool. Ich meine, Freiburg ist eben ein cooler Verein, wo man, sage ich jetzt mal, auch eine gute Basis da hat, mit denen, wenn man dann da vor Ort ist und was Cooles machen kann und die begleiten kann. Da war ich mal dabei. Ansonsten war es jetzt halt echt schon die dritte Saison, glaube ich, mit dem VfB, also mit diesem Format. Mhm. Bin ja sonst auch im Stadion als Interviewer, aber rein, was diese Formate anbelangt, ist dann echt hauptsächlich hat sich jetzt auch im VfB gedreht. Und jetzt lohnt sich es endlich mal. Davor war es ja eher so, muss man wieder zittern und muss man wieder irgendwie negativ draufhauen, sage ich jetzt mal, oder kritisieren. Hat sich so ein bisschen im Kreis gedreht. Jetzt war es echt mal zur Abwechslung mal schön und mal schauen. Bin gespannt, wie es weitergeht, ob es so bleibt oder es dann doch wieder sehr bergab geht.
Also schauen wir mal. Ne? Ich bin guter Dinge. Ich versuche immer nicht tagesaktuell zu sein, aber muss man schon sagen, der VfB hat jetzt für diese Saison, für die kommende Saison, meiner Meinung nach richtig coole Transfers getätigt und ich bin total gespannt, was da passieren wird. Jetzt, wenn du rückblickend dann an die Zeit denkst, du hast mit vielen Leuten gesprochen, du hast auch mit vielen Fußballern dann schon gesprochen. oder welches Interview bleibt dir so am meisten im Kopf oder an wen musst du sofort denken, wenn man dich fragt, was war ein ganz besonderes Interview? Darf natürlich auch ein Fan sein, wo du denkst, okay, das ist echt unvergessen.
Also was ich tatsächlich im Nachhinein irgendwie cool fand, Trainingslager Freiburg, wo ich es gerade angesprochen habe, mit Christian Streich mal, das waren, keine Ahnung, 8, 9, 10 Minuten, den mal irgendwie ja länger zu erleben, ausführlicher mit dem zu quatschen, war cool. Dann bei der WM, mit die mir positiv in Erinnerung geblieben sind, Van Gaal, absolute Trainerlegende für mich.
Cool.
Cooler Typ, wollte nicht auf Deutsch reden, komischerweise, kann er ja eigentlich, aber haben dann doch auf Englisch das gemacht. Und wen ich noch cool fand, auch bei der WM, sind zwar natürlich kurze Interviews in Anführungszeichen, aber Jack Grealish, der Engländer, den fand ich cool, weil man wirklich das Gefühl hatte, der redet halt frei Schnauze raus. Also ist jetzt nicht irgendwie angepasst, da ging es auch wieder um irgendwelche, ich glaube, Regenbogenbinden oder so, und da hat er halt wirklich so seine Meinung gesagt und irgendwie... ja, dass ihnen das quasi aufgezwungen wird und sie da jetzt auch irgendwie lieber sich auf den Sport konzentrieren wollen, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber cooler Typ. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, was auch noch ziemlich cool war, mal Robin Koch zu besuchen in Leeds, in England.
Das Video habe ich auf deiner Website gesehen.
Zu machen. Ja, genau, das war auch cool, also auch cooler Typ. Und ja, da merkst du dann doch, dass... Das ist, oder Dennis Undaff natürlich, muss ich auch noch erwähnen, lockerer Typ, den zu treffen und mit dem Interview zu machen, ist auch immer ein Genuss, finde ich, weil man nie genau weiß, was kommt und der auch halt so redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
Ja.
Und das finde ich eigentlich dann doch erfrischend in der, sage ich jetzt mal, Fußballerblase, wo es ja doch oft halt Floskeln gibt, muss man ja auch sagen. Und ja, jetzt nicht immer die mega Antworten kommen, aber ist ja auch verständlich andererseits, ne? Weil die Vereine halt auch sagen, jetzt... halte ich mal zurück.
Sind es nur die Vereine oder kann man auch da mal kritisch nachfragen, sind es vielleicht auch die Medien? Weil wenn man irgendwas sagt, was vielleicht ein Ticken kontrovers ist, wird es natürlich auch komplett ausgeschlachtet.
Ja, absolut. Also ich meine, ich habe vorher mit dem Kollegen drüber geredet. Nur das Beispiel Toni Kroos, wenn man das mal nimmt, also jetzt gar nicht wegen den Aussagen oder so, aber man hatte ja lange das Gefühl, okay, Toni Kroos, Querpass-Toni in Deutschland, ja, war mal, ne, ist jetzt erfolgreich mit Real Madrid, aber Nationalmannschaft, ja, ist okay. Und jetzt hatte man so die letzten Monate, als er zurückkam, das Gefühl, also ich meine, allein im Stadion, wenn man da war, diese Toni-Rufe vor Freistößen, vor Eckbällen, ja, Wahnsinn. Da sieht man halt, wie schnell man dann auf einmal auch irgendwie zum Gott gemacht werden kann. Ist er ja auch, also tatsächlich so, alleine was der erreicht hat mit 6-mal Champions League etc. Aber es geht schon immer sehr schnell, ne, dass man halt vom Buhmann zum Helden gemacht wird, auch in den Medien, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ich meine, Southgate, wenn der jetzt am Sonntag die EM gewinnt, dann sagen wahrscheinlich auch wieder, ey, krass, der Typ,
ja, super,
jetzt ist mein Finale, jetzt holt er die EM. Und vor 2 Wochen schreiben noch alle, ist er grässlich. Ich finde auch schrecklich, wie England gespielt hat, so die ersten Spiele. Aber es geht dann natürlich immer schon sehr schnell. Ne? Dann sind sie wieder die Helden und wenn es schlecht läuft, sind sie die Buhmänner? Das ist halt im Sport leider so, ne? Top oder top. Aber ich finde, da ist es halt auch immer ja wichtig, irgendwie so den Blick für dazwischen zu behalten, was manchmal, glaube ich, sehr schwer ist, gerade in bestimmten Medien natürlich auch. Ne? Also da ist es dann halt entweder so oder so.
Jetzt hast du gerade Toni Kroos gesagt und das muss ich jetzt einfach reinbringen. Ich hatte auch gestern das Gespräch oder vor ein paar Tagen das Gespräch mit meinem guten Freund Jossi Ikeng, den hast du ja auch schon kennengelernt, und der hat eine wilde These aufgestellt. Ich leugne die nicht, jetzt ist natürlich schwierig, was gegen Toni Kroos zu sagen. Er wird jetzt brutal gehypt gerade, er war ja auch super, war auch total erfolgreich, und dann hat er einen Vergleich aufgestellt, den fand ich jetzt persönlich sehr interessant. Würde ich dich auch gerne mal fragen, wenn du jetzt Trainer wärst, wen würdest du in dein Team holen? Yaya Touré oder Toni Kroos? Wer ist für dich der bessere Spieler?
Boah, ich meine, Yaya Touré war ja gefühlt irgendwie torgefährlicher damals. Bei Man City weiß ich nur noch, also so in Erinnerung, ne, dass er halt mit die geilsten Tore geschossen hat, fand ich. Immer Fernschuss-Tore und war natürlich auch ein richtiges Biest so im Mittelfeld. Boah, schwer. Also ich finde ein bisschen andere Spielertypen so. Ich glaube, Kroos ist dann eher so der Kontrollierte, ne, und der Ordnungsschaffende. Yaya Touré fand ich spektakulärer halt. Es kommt natürlich immer darauf an, was du für ein Trainer bist.
Der wurde als sechster Torschützenkönig in der Premier League, um das mal kurz noch festzuhalten. Das war auch.
Was? Torschützenkönig? Krass, ja. Also, boah, ganz schwere Entscheidung. Aber rein vom Spektakel her würde ich mich für Touré dann entscheiden. Wenn du einen guten Kader hast, der ein bisschen was nach vorne machen kann und hinten gut steht, dann ja, Touré. Weil ich habe den immer gefeiert für seine Tore und war ja auch so ein Monster eigentlich. Ne?
Ich bin gespannt, ob die Community da auch was zu sagt. Könnt ihr ja auch mal überlegen, wen ihr nehmen würdet. Ich finde es ganz schwierig. Ich würde auch sagen, dass Yaya Touré vielleicht ein Tick besser war. Und was er auch noch gesagt hat, was ich krass fand, ist, dass er glaubt, dass Toni Kroos ganz einfach austauschbar ist bei Real Madrid. Also natürlich, dass der immer da ist, aber das ist halt so eine Position, stellt schon anderen hin. Aber das geht jetzt auch hier viel zu sehr ins Detail. Ich fand es total witzig, nur ist mir gerade gekommen, wo du es gesagt hast. Wenn jemand eine Idee hat oder mich jetzt verfluchen will, gerne einfach melden. Ich bin sehr gespannt.
Wir muss auf jeden Fall Agi noch den Yaya und Kolo Touré-Song
den war auch noch, ja,
verlinken. Der war auf jeden Fall legendär.
Der war auf jeden Fall legendär, das stimmt. Welche Rolle spielt Social Media und die digitalen Plattformen aktuell in der Medienlandschaft? Also wie wichtig ist es für euch? Du arbeitest ja auch viel damit. Vielleicht kannst du auch mal sagen, wie hat es sich alles so in den letzten Jahren verändert, also jetzt als Sportjournalist?
Also jetzt für mich aktuell finde ich es krass anstrengend, ehrlich gesagt, weil du eigentlich direkt, also jetzt gestern Abend, ja, gab ja auch das Video irgendwie Southgates Doppelgänger, wird da irgendwie besungen, irgendein Polizist in Deutschland. Du musst ja direkt online sein, um halt alles mitzukriegen. Also, jetzt gerade bei so einem Großereignis, finde ich, geht's gar nicht, dass man nicht in Twitter, Insta oder sonst wo guckt. Allein von den Fans oder was da reingespült wird und so, ist unfassbar weitläufig geworden. Also, ich finde, man muss sich, klar kann man Sachen lesen, ja, irgendwelche Artikel lesen, irgendwelche Spiele durchschauen, aber dann gleichzeitig noch bist du eigentlich parallel die ganze Zeit am Handy, um zu checken, gibt's da schon irgendwas, ne, abseits oder sonst irgendwas, oder irgendwas Buntes. Ich finde, dadurch, dass halt jeder in Anführungszeichen seinen eigenen Content machen kann, und auch viele Leute das sehr gut machen und irgendwas ins Internet stellen, ins Netz reinhauen und so weiter und das dann ja öfter auch viral geht, finde ich, ist es schon so geworden, dass man, ja, hat sich schon so entwickelt, dass halt echt Leute, die eigentlich keine Journalisten sind, aber dann halt Content producen und das auch gut machen, dass es da einfach viel mehr Content gibt, den man konsumieren kann. Und das ist cool einerseits, andererseits ist es auch, finde ich, krass anstrengend, alles sehen zu können, weil es gibt halt so viel und es hat sich so viel verselbstständigt halt im Netz. Finde ich, es ist natürlich super witzig, aber auch eben jetzt gerade für den Film auch super anspruchsvoll, was nimmt man, was lässt man weg, ey, das muss man doch zeigen und hier zerbrechen sie irgendwelche Spaghettis vor den Italienern, das muss doch eigentlich rein, und sonstiges, also wie erwähnt hier den Southgate, also es gibt so viel, ich finde es teilweise ein Overkill, ne? Aber gehört zur heutigen Zeit einfach dazu, in irgendeiner Form. Also ich glaube auch nicht, dass es sich jetzt drastisch reduzieren wird wieder.
Siehst du es auch irgendwo als Gefahr, weil wie du auch schon angesprochen hast, also du bist jetzt ein ausgebildeter, studierter Journalist, ja, und jetzt kann irgendeiner einfach sein Handy zücken, irgendwelche Neuigkeiten in die Welt streuen und umso einfacher gestrickt es ist, umso beliebter ist es ja auch oft. Also oft geht es ja gar nicht um, ist es jetzt gut recherchiert oder ist es auch wirklich, entspricht es der Wirklichkeit? Es ist ja schon auch irgendwie frustrierend dann, oder?
Ich finde, da liegt die Gefahr halt, dass vieles ungefiltert halt irgendwo reingespült wird, ne? Und Leute das dann vielleicht für bare Münze nehmen, gerade in Kombination noch mit KI, was sowieso dann noch dazu kommt, ne? Wenn dann irgendwelche Spielertöne untertitelt werden oder overvoiced werden, was sich genau gleich anhört, aber er gar nicht gesagt hat oder so. Also so langsam wird es schon ein bisschen spooky, finde ich, was das anbelangt. Und es ist natürlich, glaube ich, einfach schwerer, glaubhaft zu sein. So, ne? Also glaubwürdig zu sein auf Dauer, weil so viele Leute halt irgendwas reinposten, so viel Zeug im Umlauf ist, was vielleicht stimmt, vielleicht nicht. Mhm. Klar, ich finde, man sollte immer noch seriösen Medien, die es schon jahrelang gibt und die irgendwie seriösen Content produzieren, kann man in der Regel vertrauen. Aber es wird halt schon viel, viel im Internet gemacht, was irgendwie viele vielleicht auch gar nicht mehr auf den ersten Blick verstehen. Und da liegt, finde ich, schon eine Gefahr.
Ja, es geht ja auch
jetzt auf jeden Fall
viel mehr um Klicks. Also umso verrückter es
ist. Ja, total. Ja. Das natürlich auch. Ne? Umso mehr crazy, desto besser ist es. Oder desto, es muss nur noch viral gehen und so weiter. Das finde ich schon, ja, ist halt so ein bisschen in die eine Richtung. Es ist natürlich auch sehr viel mit Selbstdarstellung zu tun und mit, ja, das ist, ist leider so. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, weil ja, vielleicht ist irgendwann mal so ein Limit erreicht, wo die Leute einfach sagen, jetzt reicht's. Ja, auch gerade so, man kann ja auch kaum noch abschalten, finde ich. Also ich für mich jetzt in den 4 Wochen, also ich hab 2 Bücher dabei, ich habe nicht eine Seite gelesen, weil ich halt irgendwie permanent mit der EM beschäftigt bin und das halt Tag und Nacht konsumiere, mehr oder weniger. Ja, finde ich, ist schon krass viel, ein krasser Overload einfach so gerade.
Aber wenn ich dich bei dem Thema schon habe, was denkst du, wohin das geht? Das ist natürlich voll schwer zu sagen, aber wie stellst du dir die Medienlandschaft in, sagen wir jetzt mal, 10 Jahren vor? Das kann ich natürlich nicht sagen, aber was denkst du, wo sich das hinentwickelt?
Ich hoffe nicht, dass es halt irgendwie die Stadien nur noch voll von Influencern sind, die halt irgendwie da ihren Content produzieren. Also ich finde, man muss da schon noch irgendwie, ja, es ist schwer zu sagen, mal eine Grenze ziehen zwischen wirklich Medienschaffenden, die dann halt auch wirklich Journalisten sind, Reporter sind und wirklich Content produzieren für ein Medium, das es halt gibt. Und jetzt sage ich jetzt mal, nicht negativ gemeint, aber halt Leuten, die halt hobbymäßig das machen. Also da muss halt irgendwie eine Grenze gezogen werden. Ja. Und da liegt halt, wie gesagt, auch eine Gefahr. Ich finde es ganz schwer zu sagen, wo das in 10 Jahren hinführt. Also ich finde, bei Print, also bei Zeitung oder so, ist es ja teilweise schon schwer, überhaupt irgendwelche Artikel heute lesen zu können, weil alles unter einer Bezahlschranke ist. Da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob es das dann überhaupt noch gibt, in der Form eine gedruckte Zeitung, wie es beim Pay-TV weitergeht, mit den Rechten. Ja, da war jetzt ja auch, ist ja auch die Frage, wer kriegt jetzt die nächsten Rechte, wird die WM und die EM überhaupt noch in der Form im öffentlich-rechtlichen Fernsehen frei empfangbar übertragen oder hast du nur noch Pay-Abos oder musst du nur noch Abos abschließen? Ganz schwer zu sagen, finde ich. Auch
voll die Frechheit. Also ja. Da steht vom Fernseher und freust dich.
Österreich, Türkei oder was
Beispiel,
das war.
Ne? Ja, also bis ich dann mal gecheckt habe, dass man das auf YouTube angucken kann, war schon die erste Halbzeit fast vorbei. Aber das fand ich schon irgendwie auch, ja, traurig irgendwie. Ich finde es auch nicht in Ordnung, weil viele Leute es einfach auch gerne gesehen hätten, sei es, ob die türkische Wurzeln haben oder nicht, und dann bricht man sich dahin ab. Aber das war irgendwie überraschend, ja. Ja, wenn die
auf jeden Fall.
EM gar nicht mehr oder die WM nicht mehr im Öffentlich-Rechtlichen, gibt ja auch, das darf man auch nicht vergessen, gibt ja auch einfach auch Leute, die Probleme haben, sich da weiterführend zu informieren. Also mein Schwiegervater, ich glaube nicht, dass der Lust hat, da im Internet zu recherchieren, wo er da irgendwo auf irgendeiner Seite noch das Spiel anschauen kann. Ja.
Das ist bei meinem Vater auch so zum Beispiel. Ja. Also es ist ja schwierig und klar, ich glaube, irgendwie bestimmte Spiele muss man irgendwie öffentlich empfangbaren Fernsehen zeigen, allein schon laut im Rundfunkstaatsvertrag und so, aber halt, ja, wenn es dann halt am Ende noch 4 sind, statt jetzt irgendwie, keine Ahnung, 34 oder 40, dann wird es halt irgendwann schwierig und auch traurig, ja, weil ich finde, das ist ja ein, merkt man jetzt ja wieder, Fußball oder Sport verbindet dann doch irgendwie.
Total.
Und wenn das die Leute halt nicht mehr konsumieren können, das wäre schon sehr, sehr schade. Und ich hoffe, dass sich da die Geldspirale nicht noch weiter dreht, ja, und der Konkurrenzkampf, dass da Leute halt immer mehr oder irgendwelche Unternehmen mehr reinbuttern und dann, ja.
Ja, ja, du sagst es, muss ich auch nochmal drauf eingehen, Fußball verbindet. Ich habe ja das Viertelfinale in der Fanzone gesehen und als das Tor gefallen ist, es war einfach krass, da sind alle Leute durch die Gegend geflogen, lagen sich in den Armen und es war scheißegal, wer da wer ist, alle waren auf einmal, hatten ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Nenner, das war wirklich, ich fand es so beeindruckend, das mal wieder zu sehen, weil man ja schon oft das Gefühl hat, dass das gar nicht mehr geht und da war es ganz egal, wer woher kommt, wer wie aussieht, also das war, da sieht man schon, welche Kraft Fußball hat und ich hoffe, da schließe ich mich dem Herrn Nagelsmann an. Ich hoffe natürlich, dass du da irgendwie, und wenn es nur 5% sind, irgendwie da mitnehmen kannst und auch in den Alltag integrieren könntest. Bin ich sehr,
auf
sehr
jeden
gespannt,
Fall.
Ja.
Definitiv, ja, finde ich auch. Und ja, ich fand es auch wieder, ich war beim Viertelfinale ja im Stadion und Ja, es ist halt einfach, jeder umarmt jeden. Klar, es ist jetzt nichts Neues, aber bei der Nationalmannschaft fand ich schon die letzten Jahre jetzt nicht so, dass da irgendwie eine große Begeisterung da war, zu Recht ja auch. Und jetzt hat man schon wieder das Gefühl gehabt, hey, die Leute sind wirklich traurig mal, ne, dass da das aus, es war ja sehr, sehr schade und nicht irgendwie nach dem Motto, ja gut, jetzt sind sie halt raus, haben sie sich auch quasi verdient. Also das war schon was anderes und schon schade. Also ich fand es auch echt noch schade, die Tage danach, dass es das dann vorbei war.
Ja, du bist viel unterwegs in Deutschland, wahrscheinlich jetzt hoffentlich auch bald europaweit. Was ist denn so als Sportjournalist dein Lieblingsstadion oder auch deine Lieblingsstadt, wo du mit Sport verbindest? Muss jetzt auch nicht mal zwangsläufig Fußball sein, du hast ja auch schon andere Sachen angeschaut.
Ja, was ich sehr cool fand, jetzt mal wieder, ich war jetzt seit längerem mal wieder in Dortmund und da fand ich die Stimmung jetzt im Vergleich zu Stuttgart, also Länderspiel sage ich jetzt, ich meine, da gibt es ja jetzt eine gewissen Hate wahrscheinlich zwischen diesen beiden Städten, aber ich meine jetzt rein vom Länderspiel, nicht wegen irgendwelchen Transfers zwischen Dortmund und Stuttgart, da war die Stimmung schon geil, muss ich sagen, also Dänemark, das Spiel war echt, trotz Regen und allem, fand ich beeindruckend, wie da die Leute mitgegangen sind, auch am Ende noch völlig losgelöst und so das ganze Stadion da irgendwie mitgesungen hat. Richtig ist halt einfach in Deutschland das größte Stadion und das hat man da gemerkt, auch wenn gar nicht mal 80.000 da waren, sondern halt nur 60 beim Länderspiel. Ansonsten finde ich schon, dass Stuttgart also diese Energie, die da von den Rängen ausgeht, wenn der VfB spielt und jetzt nicht beim Länderspiel, da fand ich es jetzt gar nicht so krass. Einfach eine geile Hütte ist. Hamburg finde ich super, aber ich finde auch so kleine Stadien irgendwie cool. Ich war leider nicht drin, aber ich war in Leeds ja draußen. Allein, was man von draußen gehört hat, war sehr cool, auch wenn englische Stadien ja so ein bisschen die ganz große Euphorie auch ein bisschen verloren haben. Also ich muss jetzt nicht zu Tottenham für 200 Pfund und dann mir da ein Spiel angucken. Nee, und ansonsten fand ich tatsächlich mit ein Highlight noch Sevilla.
Ah, okay, geil, ja.
Sanchez-Pizjuan fand ich ziemlich geil. 12 Uhr Mittagsspiel in der prallen Sonne in Andalusien im April. Und da war einfach, wenn die ganzen Spanier da die Vereinshymne mitsingen, war für mich auch ein Highlight. Also die sind auch einfach cooles Stadion, altes Ding. Und dann die sind da voll mit Herzen dabei. Wird für mich auch immer in Erinnerung bleiben und will ich auch sehr gerne nochmal hinein.
Zwei Sachen, die mir da auch zu einfallen, Stein, wo ich richtig nice fand und die Stimmung abartig war, das hat mich komplett überrascht, hätte ich niemals gedacht. PSV Eindhoven, die sind komplett
Echt? Ja,
durchgedreht,
okay.
richtig durchgedreht. Die haben damals gegen Wolfsburg in der Champions League gespielt, haben ein Tor geschossen, die sind nach vorne gerannt, da ist der Zaun eingekracht, die sind runtergeflogen, also das war richtig wild. Da ist ein DJ vorm Stadion gewesen, der da richtig Stimmung gemacht hat. Ich bin da ganz ohne Erwartung hin. Muss man echt sagen, war richtig cool. Und was mir noch eingefallen ist, ich war ja auch bei dem Spiel Deutschland gegen Dänemark. Die deutschen Fans sind super, aber die haben keine Lieder. Also es gibt einfach,
Das ist, ja,
es gibt
es
nichts.
gibt keine, ne?
Deutschland,
Es
Deutschland,
gibt
das singen
nichts.
sie dreimal, dann schämen sie sich irgendwie und dann haben sie die ganze
Seit
Zeit,
2006, ne?
ja,
Ja.
Pyrotechnik.
Obi ist das
Genau,
schön,
und Obi
Obi
ist
ist
das
das schön.
Schild.
Ja. Das ist echt traurig irgendwie. Also, die ist völlig losgelöst, aber das kannst du ja auch nicht immer singen, ja? Ich finde, da muss echt mal jemand ran. Also, wer auch immer, aber es kann halt nicht sein, ja. Also, so bekloppt die Engländer, sorry, teilweise sind, wenn man irgendwie gestern wieder gesehen hat, wie sie sich dann teilweise prügeln. Aber die sind halt unschlagbar, was ihr Liedgut anbelangt und was ihre Kreativität mit Songs anbelangt.
Ja.
Ne? Und da ist in Deutschland, das finde ich schon echt traurig. Und deswegen, oder Holländer, ne, mit ihrem nach links, nach rechts und so. Das war jetzt ja ein Klang für unseren Film auch, der EM. Das ist jetzt auch nichts, was irgendwie, ja, jetzt total mega kreativ oder kompliziert ist. Aber dass man das in Deutschland halt nicht hinkriegt, finde ich, merkt man dann schon auch. Gerade bei so Fanmärschen
Ja,
und so, da war es dann schon sehr ganz lame
es war
irgendwie.
schon echt lame. Die Stimmung war gut,
Ja.
aber ja,
Ja.
Pyrotechnik wurde dann ungefähr 40 Mal gesungen. Da habe ich auch gedacht, okay, ja,
Ja.
alles klar, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört.
Ja.
Ja, aber bin ich froh, dass
Und
ich.
hat ja jetzt eigentlich auch nichts
Ja.
mit dem Ding zu tun. Ist witzig, ja. Hat einer da gemacht und aber das kannst du jetzt auch nicht 5 Jahre lang singen
Ja,
eigentlich.
vielleicht muss ich der Oliver Pocher mal wieder an ein Lied ranmachen. Das wurde ja auch ganz
Ja,
lange
ja.
gesungen.
Schauen
Ja,
wir
schauen wir mal lieber.
mal. Ja. Oder Grönemeyer auf seine alten Tage muss noch mal irgendwas bringen.
Ja,
Ja.
bin ich auf jeden Fall gespannt, ob da noch was geht. Michael, ich könnte Stunden mit dir reden. Wir sind schon fast
so
am Ende. Ich finde es richtig gut. Vielleicht können wir es ja auch nochmal nachholen oder beziehungsweise weiterführen, wenn du in Europa unterwegs bist und kannst mal ein bisschen berichten, wie sich der VfB schlägt und die Fans. Bis dahin wünsche ich dir aber alles, alles Gute. Jetzt muss ich hier mal den Abklang der Musik schon mal langsam reinmachen. Wünsche dir alles, alles Gute und hoffe natürlich, dass wir uns auch bald mal wieder sehen.
Angi, das wünsche ich dir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal dann ein bisschen in ruhigerer Umgebung. aber mein Gott, Sport ist Sport.
Rasender Reporter, ja, ist immer unterwegs. Das ist authentisch, von dem her alles gut. Ich hoffe, ich kann es noch ein bisschen von der Lautstärke unterdrücken. Mach's gut auf jeden Fall. Komm gut wieder zurück nach Stuttgart. Genieß noch die letzten Tage der EM. Und wir hören uns ganz bald.
Wir hören uns. Gutes Finale. Viel Spaß, Ayi. Bis bald.
Bis dann.
Ciao, mach's gut.
Ciao.
Danke. Ciao.